Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag »Das Verborgene der Geisterfotografie des 19. Jahrhunderts«. Zunächst möchte ich den Veranstaltern, Frau Ötschall und Herrn Blanchet, für diese Chance, mich in den Diskurs rund um das Thema der Camouflage einbringen zu können, herzlich bedanken. Am Freitag haben wir bereits im Eröffnungsvortrag von Susanne Müller eine Menge zu dem Begriff des Unheimlichen hinsichtlich der etymologischen Bedeutung im Zusammenhang der Camouflage, wie aber auch seiner künstlerischen Aufarbeitung gehört. Ich möchte mit diesem Vortrag an den Aspekt des Unheimlichen, insbesondere an das Freudsche Postulat, dass die Wiederkehr von Toten in Form von Geistern das Unheimliche schlechthin sei, anknüpfen. Schließlich geht es heute um die Geisterfotografie. Im Zuge der romantischen Bewegung, genauso aber auch die im 19. Jahrhundert aufkommenden Gothic Novel, Wachsfigurenkabinette oder auch Side- und Freakshows, wurde der Grusel selbst zu einem populärkulturellen und instrumentellen Phänomen. Wer etwas auf sich hielt, besuchte Seancen, rückte dort Tische oder hört verzückt mysteriösen körperlosen Geräuschen zu, lauschte Stimmen aus dem Jenseits oder setzte sich in ein Fotoatelier, um sich durch die Porträtaufnahme und dem darauf mitfotografierten Geist dessen Anwesenheit nachträglich zu versichern und somit Gewissheit zu haben, dass da etwas ist, was mit bloßen Augen nicht zu sehen vermocht werden konnte. Dies geschah ganz in dem Sinne des Credos, des ab dem 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhunderts durch die Gesellschaft diffundierenden neuen Mediums der Fotografie. Zitat, es gibt nichts, was man nicht fotografieren könnte. Zitat Ende. Hier eine Anleitung für den fotografischen Laien von 1930 entnommen. Die Untersuchung des Aspektes des Verborgenen und dessen Sichtbarmachung ist gerade im 19. Jahrhundert durch die Debatten über die Objektivität des neuen Mediums allgegenwärtig und spiegelt sich sowohl in den spiritistischen Seancen dieser Epoche als auch in den zeitlich nahen Erfindungen der fernwirkenden Medium des Telegrafen 1837, des Telefons 1876 und des Grammophons 1887 für eine Herangehensweise aus der fotografischen Sicht möchte ich mich jedoch auf einige Analysen des französischen Semiotikers und Philosophen Roland Barthes und seine Thesen über die Fotografie aus dem Werk Die helle Kammer, La Chambre Claire 1980 stützen. Um dieses Verborgene im Hinblick auf die Geisterfotografie sichtbar zu machen. Hierbei werde ich die Aspekte aus Barthes theoretischem Programm in einen Bezug zur Geisterfotografie setzen. Diese fotografische Praxis, die eng mit dem modernen Spiritismus und okkulten Traditionen verknüpft ist, verbildlicht viele von Barthes Zusammenhänge von Barthes Schrift, der Verbindung zum Tod und dem Zeigen von materialisierten Seelen mittels der Fotografie sowie auch verschiedene Perspektiven von Camouflage. Doch zunächst, was ist überhaupt eine okkulte Strömung wie der Spiritismus des 19. Jahrhunderts, der auch als moderner Spiritismus bezeichnet wird? Und was ist überhaupt Okkultismus? Der Okkultismus lässt sich dahingehend fassen, als dass seine Ausprägung um 19. Jahrhundert darin besteht, sich den metaphysischen Elementen wie der Aura, der Seele oder aber auch dem Jenseits auf diversen Wegen in wissenschaftlichen Experimenten und durch Empirie zu nähern. Zu ihm zählen dann wiederum Bereiche wie Spiritismus, Mediumismus und Parapsychologie, Hypnose, Mesmerismus und Magnetismus. Für uns ist jedoch heute in erster Linie nur der Spiritismus interessant. Ich zitiere aus dem Wörterbuch des Aberglaubens. Spiritismus, lateinisch Spiritus Geist, der Glaube an seelisch-personale Wesenheiten, die den leiblichen Tod des Menschen überleben und als Geist des Verstorbenen mit Lebenden zumeist durch Vermittlung eines Mediums in Verbindung treten. Zitat Ende. Es geht also um eine metaleptische Verschiebung. Ein Verstorbener kann vom Jenseits in das Diesseits einwirken. Im Fall der Geisterfotografie sogar im Bild belegt. So glaubten zumindest die Anhänger dieser Ausprägung des Spiritismus. Die christlichen Konnotationen und Ausdeutung des Jenseits als Paradies- oder Höllenvorstellung nahm für viele Menschen des 19. Jahrhunderts keine eschatologische Bedeutung mehr ein. Da, so Zitat, bietet sich der Spiritismus als religiöser Ersatz für Menschen an, die ihren Halt in der kirchlichen, christlichen Glaubenswelt verloren haben. Ja, er bietet sich in besonderer Weise an, weil er den hinfällig gewordenen Glauben an eine Jenseits- und Überwelt anscheinend durch Erfahrung und Wissenschaftlichkeit stützen kann. Zitat Ende. Dieses Paradox aus der Ablehnung der Kirche auf der einen und einem spiritistischen Jenseitsglauben auf der anderen Seite versprach im Nukleus seiner jeweiligen Ausdeutung das Gleiche, nämlich ein Leben nach dem Tod. Mit seinem Werk Philosophie der Mystik von 1885 legte der Philosoph und Schriftsteller Karl Duprel, der zum prominentesten Vertreter der Geisthypothese avancierte, eine Aufwertung der Seele und ihres Verhältnisses zum Körper vor. Er begründet somit gleichsam mit der Amalgamierung des seit der Spätantike und dem christlichen Mittelalter bestehenden Dualismus von Körper und Seele und einem fernab vom Diesseits gelegenen Jenseits, Himmel-Hölle, die Lehre von der Doppelnatur des Menschen und seinem Status als Bürger zweier Welten. Der Mensch gehört demnach sowohl dem Diesseits als aber auch sein transzendentales Wesen dem Jenseits an. Dieser Monismus der nun obsolet gewordenen Dichotomie von Körper und Seele im Sinne der spiritistischen Theorie Duprels basiert entsprechend darauf, alle Eigenschaften des Menschen auf die Seele zurückzuführen, der er schöpferisch und gestalterische, organisierende und denkende Fähigkeiten zuspricht. Die hier beschriebene Vereinigung dieser Dichotomie wird besonders durch den Tod deutlich. Denn, Zitat, der Tod bedeutet nicht nur, dass die Seele den Körper zurücklässt, so Duprel, sondern auch, dass sich das Reich des Transzendentalen und das des sinnlichen Bewusstseins vereinen, Zitat Ende. Für den Spiritismus bedeutet dies eine Neubewertung von Diesseits und Jenseits. Duprel verknüpft diese Konzeption eines irdischen Jenseits weitgehend direkt mit dem Glauben an Geistern und deren somit nun auch theoretisch möglichen Materialisation vor der Kamera. Diese Geister seien demnach nichts anderes als kurzfristige Materialisation der den Tod überdauernder Seelen. Diese überdauernden Seelen, die sozusagen auf Besuch vorbeischauen, ließen sich auf zwei Arten zur damaligen Zeit gängigen Darstellungsmodi im fotografischen Bild festhalten. Auf der einen Seite gab es den Typus des physischen Ausbruchs eines materialisierten Geistes als ungestaltetes Ektoplasma aus dem menschlichen Medium, zum anderen aber auch das mimetische Abbild des Verstorbenen als sogenanntes metaphysisches Extra auf einer Porträt- oder Gruppenfotografie, die die Anwesenden des Verstorbenen durch seine Identifizierbarkeit zusätzlich mit Bedeutung auflud. Ein essentieller Bestandteil zum Funktionieren dieser mitfotografierten Extras, die sich, so formuliert es der Spiritist Werner Schiebler, als Überraschung auf dem Negativ zeigten. Das bei der Identifikation durch nahe Verwandte des abgebildeten Verstorbenen somit eine Quasi-Zeugenschaft über die Echtheit der abgebildeten Geister abgelegt wurde. Bevor wir jedoch zu einer genaueren Betrachtung einiger Geisterfotografien bzw. zu Roland Barth kommen, möchte ich mit einer kurzen fotografiehistorischen Anekdote aus der Mitte des 20. Jahrhunderts fortfahren. Diese wird den Rahmen des Vortrags bilden und zeigen, dass die inneren Werk- und Wirkmechanismen hinter einer spiritistischen Praxis wie der Geisterfotografie in der Rezeption wie der Erstellung einer Fotografie bereits eingeschrieben waren und es vielleicht hinsichtlich einer von der Intention her eingeschriebenen Camouflage sogar noch immer sind. Der amerikanische Fotograf Joel Peter Witkin, geboren 1930, berichtete rückblickend in seiner Publikation Revolt Against the Mystical aus dem Jahr 1995 über sein erstes Fotomodell und seine Erwartungen, die er im Vorfeld hatte. In den 50er Jahren hatte er eine Sitzung mit einem Rabbiner, der, so die Berichte in diversen Zeitungen, Gott gesehen haben wollte. Witkin erwartete einen Raum, Zitat, der von Licht durchflutet und mit Engeln und Sonnen, Zitat Ende, gefüllt war. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus. Er fand einen, Zitat, müden, verschlafenen, kleinen alten Mann vor, der in einer Ecke eines geräumigen und staubigen Arbeitszimmers saß. Zitat Ende. Trotz seiner von ihm selbst überlieferten Enttäuschung fotografierte er den Rabbiner und schrieb später, Zitat, ich hoffte, auch wenn ich das nicht sehen konnte, dass ich da das ich da zu sein mir vorgestellt hatte, dass vielleicht der Film es offenbaren würde. Vielleicht würde Gott auf dem Film erscheinen, wenn er erst entwickelt war. Zitat Ende. Die Fotografie wird hier analog zu den spiritistischen Überlegungen aus der Zeit der Geisterfotografie nicht zu einer prothetischen Sehhilfe wie etwa dem Mikroskop oder dem Fernglas, sondern zu einem Medium der Offenbarung selbst. Was im Falle Witkins zu einer Offenbarung im denotativen sowie im theologischen Sinne geführt haben könnte, denn der Fotograf lässt das Ergebnis, was sich genau auf den Abzügen zeigte, offen. Aus dieser anekdotischen Erzählung, weit nach der aufsehenerregenden Entdeckung der Geisterfotografie, lassen sich die Kernaspekte einer spiritistischen Praxis ablesen. Die Sichtbarmachung des für das Auge nicht Sichtbaren, der ambivalente Umgang mit dem Medium Fotografie zwischen Dokumentation, Glauben und Fälschung und schließlich der Bezug zum Jenseits und dem Tod, der besonders durch Roland Barthes Theorien zur Darstellung kommen wird. Die hier durch Witkin aufgezeigte Wirkmächtigkeit der Fotografie als ein Medium, das mehr zeigen könne als die körpereigene Wahrnehmung, in diesem Fall könne sie sogar in der Lage sein, die Spuren von Gottes Anwesenheit aufzudecken, wird auch in der Geisterfotografie deutlich. Als weitere Beispiele dieses inhärenten Schemas, etwas dem menschlichen Auge nahezubringen, was es ohne Medium nicht zu sehen in der Lage ist, wären beispielsweise die Röntgenfotografie, die Hochgeschwindigkeitsfotografie von Edward Malbitsch oder auch das immer als Wunsch verbleibende Optogramm zur Verbrechensbekämpfung zu nennen. Zunächst ein kurzer medienhistorischer Überblick. Die Entwicklung des Mediums der Fotografie lässt sich als eine seit 1826 Nisiphorn-Niebsch Heliographie beziehungsweise 1839 Daguerre's Daguerreotypie sowie 1840 Talbots Kalotypie, Negativ-Positiv-Verfahren, erfundene und ab 1851 Nascolodium-Verfahren, die mit leichter Manipulierbarkeit beziehungsweise mit dem Verfahren der Retusche des Münchner Franz Hanfstengel operieren konnte, bis um 1900 Kodak-Kamera flächendeckende, in der mitteleuropäischen Gesellschaft gängige Praxis charakterisieren, die Menschen oder Objekte naturgetreu, kostengünstig und mit zunehmender Entwicklung auch in sehr kurzer Zeit abzubilden vermochte. Eine Praxis, die sehr schnell zu einem exponentiellen Anwachsen der Fotografien führte. Da sich nun auch die gut situierte Masse einen Besuch in einem Fotoatelier leisten konnte oder sogar mit einer eigenen Kamera fotografierte. Der Aspekt der Sichtbarmachung, der sich auch in avantgardistischen und surrealistischen Kunstströmungen während des paragonischen Streites mit der traditionellen Kunst der Akademien in dem Begriff des neuen Sehens niederschlug, führt in Analogie direkt zu der Dokumentation einer Materialisation, auch Teleplastik oder Idioplastie genannt, also die Beobachtbarkeit eines ansonsten unbeobachtbaren Zustandes, nämlich die Beobachtung der Beschaffenheit der Seele nach dem Tod als ein, Zitat, uns unerklärliches Auftreten und Verschwinden materieller Gebilde, Zitat Ende. Diese Erscheinungen wurden nach dem Verschwinden materieller Gebilde nach dem Fotohistoriker Bernd Stiegler durch eine Klassifikation in drei technische Verfahren der spiritistischen Fotografie unterteilt. Zitat, die Fotografie als Dokumentation, als Doppelbelichtung und als kameralose Aufnahme. Zitat Ende. Daneben bilden sie die in der frühen Fotografie vorherrschende Experimentalpraxis des 19. Jahrhunderts mit dem neuen Medium ab. Gleichzeitig ermöglichen diese drei Verwendungsweisen von fotosensitiven Aufnahmen und Belichtungsstoffen die spiritistischen Bemühungen um die Anerkennung der Existenz von Geistern durch die neuen technischen Möglichkeiten des Mediums. Im Zuge der weiter oben bereits ausgeführten Technikdiffusion war es dem US-Amerikaner William H. Mumbler möglich, die ersten dem Spiritismus zugerechneten Geisterfotografien anzufertigen. Der in der zeitgenössischen Debatte vielfach besprochene Bostoner Privatfotograf fand im Jahre 1861, knapp 30 Jahre nach der Erfindung der Fotografie, auf seinen Fotoplatten zusätzlich abgebildete Gesichter toter Personen vor. Zeitgenossen und Spiritisten in den USA und in Europa verfolgten diese Entdeckung mit großem Interesse, jedoch nicht ohne Kritik an der Glaubwürdigkeit seiner mediumistischen Tätigkeit. Die Evidenz des vorher nicht Fassbaren war mit dem neuen Medium trotz aller Kritik für die gläubigen Anhänger gegeben und erlaubte dem Spiritismus hinter der Fülle an tradierten okkulten Praktiken hervorzutreten und sich als moderner, nun im Bilde nachprüfbarer Spiritismus neu zu konstituieren. Sir Arthur Conan Doyle, einer der prominentesten Verfechter des modernen Spiritismus, zitierte in seiner Geschichte des Spiritismus von 1926 die Ausführungen eines Dr. Gardners, die wiederum Aufschluss über Mamlers Geisterfotografie im 19. Jahrhundert geben. Sie kristallisieren den Diskurs um die Geisterfotografie auf seine wesentlichen Aspekte. Zitat: Während ich voll und ganz davon überzeugt bin, dass er, Mamler, durch seinen Mediumismus echte Geisterporträts erzeugt hat, sind mir doch Beweise für mindestens zwei Betrugsfälle zugetragen worden, die vollkommen eindeutig sind. Mr. Mamler oder eine mit Miss Stewart, ein weiteres spiritistisches Medium, in Verbindung stehende Person ist es betrugsschuldig geworden, indem er oder sie das Bild einer mittlerweile in der Stadt lebenden Person als echtes Geisterbild auszugeben versuchte. Zitat Ende. Hier spricht der Spiritist von der Echtheit der Geisterfotografien Mamlers. Die Evidenz der Anwesenheit eines Geistes durch die entwickelte Fotoplatte galt demnach unter den Anhängern des Spiritismus als allgemeiner Konsens, trotz berechtigter Zweifel an der Rechtschaffenheit der Fotografen. Das neue Medium sollte in der Lage sein, im Sinne des von William Henry Fox Talbot in den Diskurs eingebrachten Terminus des Pencil of Nature, die Welt wirklichkeitsgetreu abzubilden, beziehungsweise dass sich diese direkt auf die Fotoplatte einschreiben konnte. Dieses grenzt hierbei wiederum die echten spiritistischen Aufnahmen von jenen ab, die zu Werbezwecken und als Beweis gegen den Spiritismus von populären Zauberkünstlern wie Doyles Nemesis Harry Houdini 1874 bis 1926 angefertigt und von den Gegnern des Spiritismus aufgrund der offensichtlichen Fälschbarkeit dieser Fotografien als stärkstes Gegenargument gegen die Geisterfotografie selbst verwendet wurden. Hier wird die Sichtbarmachung, die eigentliche Dekamouflage der Geisterfotografie, als genau diametrales Mittel eingesetzt, nämlich die Nichthaltbarkeit und Künstlichkeit des Spiritismus hinter der Camouflage der Glaubwürdigkeit der Fotografie zu entlarven. Der mit dem strittigen Punkt der Evidenz und Houdinis künstlerischer Übertreibung in direkter Verbindung stehende Begriff des, Zitat, es ist so gewesen, Zaet, kondensiert Barths These über die Verschränkung von Realität und Vergangenheit in einer fotografischen Aufnahme. Das fotografische Abbild der Realität, die sich im Diskurs der Fotografie vielmehr als Abbild einer theatralisch inszenierten Realität versteht, zeigt das Jetzt zum Zeitpunkt der Betätigung des Auslösers durch den Operator, der sich nach Barth als Agent des Todes versteht. Dieses geschossene Bild, das wiederum auf metonymischer Ebene die Anleihen an eine Jagd und eine Lust am Erlegen des begehrten Objektes impliziert, hat also bereits bei seiner Erstellung das Konzept des Todes in seiner Struktur eingeschrieben. Der Fotografiehistoriker Tim Stahl verdichtet treffend Barths Ausführungen, Zitat, sie richten ihre Kamera auf nahezu jedes Lebewesen, auf alles, was sich bewegte, und töten es, indem sie ihnen das Lebendige raubten, die Fähigkeit, sich zu bewegen, Zitat Ende. Als weitere Metapher dieses Prozesses ließe sich die Freizeitbeschäftigung einer Fotosafari anführen, bei dem nicht mehr mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera Tiere erlegt werden. Das japanische Videospiel Project Zero aus dem Jahr 2001 bzw. 2002 auf Deutsch erschienen, hat diesen Inhalt auf der denotativen Ebene zum Inhalt der Handlung des Avatars erklärt. Das Mädchen Miko Hinasaki muss, um zu überleben, Geister und Erscheinungen mit ihrer Kamera fotografieren und sie somit unschädlich machen. Dieser amüsante Zeitvertreib verdeutlicht jedoch nur zu genau, wie man die Kamera als metaphorische Waffe benutzen kann. Doch zurück zu Barth. Das Sterben des Subjekts durch seine Objektwerdung, dem Tod in Person, ist im Zuge der Objektwerdung des Fotografierten als zentrale Aussage Barth zu nennen und knüpft an die Objektwerdung in der Camouflage an. Er verknüpft also in seinen Ausführungen des Subjektes, das sich Objektwerden fühlt, das kleine Ereignis des Todes, mit der schattenhaften Gespenstwerdung des festgehaltenen Subjektes. Diese Gespenstwerdung des Ichs, die sich verdeckend über das Ich legt, lässt sich analog zur Aufdeckung im Sinne der spiritistischen Fotografie denken. In diesem Zusammenhang versteht Roland Barth auch die spezielle Ausdifferenzierung einer Art des Punktums, nämlich des Punktums der Zeit, als eine Gleichzeitigkeit von den zwei Teilen der Zeit, das ist gewesen und das wird sein, die einer Fotografie eingeschrieben sind. Das Porträt Louis Paines, abgedruckt in Barths Ausführung über das Punktum der Zeit mit der Bildunterschrift »Er ist tot und er wird sterben«, verdeutlicht diesen Aspekt der Gleichzeitigkeit beim Rezipieren einer Fotografie. Das Bild von Paine entstand kurz vor seiner Hinrichtung 1865 durch den Fotografen Alexander Gardner und zeigt einen jungen Mann, der auf dem fotografischen Abbild noch lebte, aber schon kurze Zeit später starb. Diese Herangehensweise Roland Barths ist im Hinblick auf die Geisterfotografie aufschlussreich. Die von dem mediumistischen Fotografen William Hope geschossene Fotografie von Dennis Conn Doyle mit dem Extra seines toten Vaters auf seiner linken Seite in der Höhe des Kopfes verdeutlicht ebenfalls das Konzept des Punktums der Zeit. Hier wird die Vereinigung der Zeitebene auf eindrückliche Weise sichtbar. Zunächst zeigt sie die Gegenwart, das Porträt von Arthur Conn Doyles Sohn Dennis. Weiter ist dem Bild die Vergangenheit eingeschrieben. Zum einen wird diese zeitliche Ebene durch die Präsenz des toten Vaters, der durch sein Erscheinen seinen eigenen Tod dem Sohn noch einmal in Erinnerung ruft, dem Betrachter vor Augen geführt und zum anderen durch den ephemeren Charakter der angeblichen Materialisation noch einmal hervorgehoben. Da, so der Glaube der Spiritisten und auch als logischer Schluss, nur eine gestorbene Person auf einer Geisterfotografie erscheinen kann. Oder sollte, wie wir gesehen haben, ist dem nicht immer so der Fall gewesen. Durch das somit vorhandene Memento Mori ist ebenfalls die Dimension der Zukunft implizit im Bild vorhanden. Der Sohn weiß, dass er auch sterben wird. Aber er erfährt durch die Heilsbotschaft eines existierenden Jenseits, aus dem man als Geist den Menschen wieder erscheinen kann, einen Zugang zu dem Gedanken an den Tod. Dem Punktum der Zeit, das Wissen um die hier vergegenwärtigte Gleichzeitigkeit, steht dem Konzept des Studiums zur Seite. Diese sich ergänzenden Betrachtungsweisen einer Fotografie ziehen sich durch Roland Barths Ausführung wie ein roter Faden. Das schnelle Rezipieren ohne besondere kognitive Verarbeitung nur auf der Basis des kulturell kodierten Rahmens einer impliziten Einstellung auf der affektiven Ebene der Wahrnehmung findet sich in dem Begriff des Studiums wieder. Dieses erfolgt beispielsweise bei zu geringer Aufmerksamkeit, Desinteresse oder geringer Motivation. Das Punkt in seiner allgemeinen Form wiederum stellt die hohe kognitive Beanspruchung dar, die sich als metaphorisch blinder Punkt strahlenförmig über das gesamte Bild erstreckt und es uns durch diesen kleinen Punkt ermöglicht, empathisch das Gezeigte zu verarbeiten. Hierzu soll ein weiteres Geisterfoto als Illustration dienen, zu dem Arthur Conan Doyle erläuternd schrieb, Zitat: Beim Jahrestreffen der Society for the Study of Supernominal Pictures, bei dem ich anwesend war, wurde als Souvenir eine Fotografie aller Mitglieder auf die übliche Weise als Gruppenporträt aufgenommen. Da Hope ebenfalls zugegen war, schlug man vor, dass er eine zweite Fotografie anfertigen solle, in der Hoffnung, dass wir einen übersinnlichen Effekt erzielen könnten. Die Platte wurde aus einer ungeöffneten Packung aus der Tasche des Schriftführers entnommen und etwa 15 von uns fungierten als Zeugen des ganzen Verfahrens. Hope war nicht vorgewarnt worden und konnte daher keinerlei Vorbereitungen treffen. Eines unserer Mitglieder entwickelte sogleich die Aufnahme und auf dem Bild erschien ein deutlich ausgeprägtes zusätzliches Gesicht inmitten einer Wolke Ektoplasmas. Ein weiteres Mitglied unserer Vereinigung erkannte darin ein treffliches Abbild seines toten Vaters. Zitat Ende. Die hier von Doyle in seinem Plädoyer für die Geisterfotografie beschriebene Sitzung für das Gruppenporträt der Society for the Studies of Supernormal Pictures verdeutlicht das Prinzip des Punktums auf geradezu wörtliche Weise. Das im Vordergrund erscheinende und die porträtierten überdeckende Extra konzentriert die Aufmerksamkeit des Betrachters auf eben diesen Punkt des Bildes und forciert nach der Beschäftigung mit dem spiritistischen Gehalt der Fotografie und im Sinne Barths eine sich kaleidoskopartig ausdehnende Aufmerksamkeit. Diese Fesselung des Blicks als eine individuelle Reaktion auf einen bestimmten Bildbereich des fotografischen Objektes induziert gleichzeitig ein hohes Maß an gewecktem Interesse und einer zufällig explosionsartigen Überdeckung des restlichen Bildinhaltes. Diese Verschiedenheit von Abbild und Realität, vermittelt durch Aspekte semiotischer Theorien der Indexikalität auf der einen und einer spiritistischen Ausdeutung der Spur als Abdruck eines Geistes auf einer Fotoplatte auf der anderen Seite, wirft an dieser Stelle wieder die Frage nach dem flüchtigen Charakter der Fotografie sowie analog der Geistmaterialisation auf. Bei der Betrachtung der Fotografie eines Objektes liegt der Gedanke nahe, dass sich das Objekt an genau eben dieser Stelle zu dieser Zeit und, so wie es sich dort präsentiert, an dieser Stelle befunden haben muss. Oder zumindest unter dem Exkludieren möglicher Manipulation dort befunden haben sollte. Auf diesem Gedanken versucht nun die spiritistische Fotografie, ihre Argumentation und Evidenzstrategien zu gründen. Folgerichtig kann der Fotograf diesen Augenblick, diese Fotografie unmöglich noch einmal wiederholen. In der spiritistischen Analogie gedacht, der Geist, der durch das Ektoplasma oder auch das Ektoplasma, ist durch sein Erscheinen auf der Fotografie auch tatsächlich vor der Kamera erschienen. Es zeigt sich damit, dass die Verschränkung von fotografischer und spiritistischer Theorie zu einem tieferen Verständnis des spiritistischen Weltbildes und des Aspektes der Sichtbarmachung oder der Dekamouflage beitragen kann. Der hierbei immer wieder aufscheinende Aspekt des Glaubens an das spiritistische Jenseits im 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts, das immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, steht für eine Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tod und einem Gefühl der Nähe von Verstorbenen und Lebenden. Es lässt sich also eine Hinwendung zur Abbildung des Todes im Zuge der Strömung der medialen neuen Sichtbarkeit des Todes konstatieren, wie beispielsweise der Kulturwissenschaftler Thomas Machow aus dem Jahr 2007 in den Diskurs um die Rezeption des Todes einbrachte. Gleichzeitig kann aber auch die Absonderung der persönlichen Todeserfahrung und Verarbeitung in das Medium der Fotografie konstatiert werden. Da kein körperlicher Kontakt mit den Geistern besteht, Ektoplasma-Seancen ausgenommen, besteht im Sinne einer Verdrängung des Todes nach Jan Asma aus dem Jahr 2001 nur ein rein medial vermitteltes Bild für die Verarbeitung von Tod und Trauer im Spiritismus. Neben diesen unterschwelligen Thematiken des Glaubens und einer Heilserfahrung postmortem steht zum Schluss noch das Posieren im Vordergrund. Die Belegung der Echtheit der Anwesenheit der Verstorbenen durch das Fehlen einer entsprechenden Referenzfotografie für die dargestellte Pose des Vaters doppelt hier zum einen die Rhetorik der Evidenz generiert durch die Fotografie. Zum anderen leitet diese Pose über zu den von Barth thematisierten Aspekten des theatralen Moments und dem Leichentuch der Pose in der Fotografie sowie dessen Bezüge zum Tod, denn das, Zitat Barth, Problem der Pose, die die Modelle vor der Kamera einnahmen, bestätigt nur auf besonders simple Weise, dass wir uns bereits in corpore, mimisch und gestisch selbst in ein Bild verwandeln. Zitat Ende. Das Zerreißen des Leichentuchs der Pose ist nicht nur die Aufdeckung des Menschen hinter der fotografischen Pose im Moment des Auslösens, dies lässt sich nicht nur lesen als Rückbezug zu der eingangs erwähnten Erfahrung des Fotografen Witkin, sondern steht im Spiritismus somit auch metonymisch für das Verlassen der Seele aus seiner sterblichen Hülle und für die hier verwendete Metapher der Dekamouflage. Der Mensch hinter der Pose, auch allegorisch gelesen hinter seiner Totenmaske, ist jedoch nicht nur in der spiritistischen Fotografie sichtbar. Fernab einer Inszenierung der Seele, die in dem Moment einer metaphorischen Revelatio enthüllt wird, zerreißt das Barthsche Leichentuch. Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, des Verborgenen hinter der Camouflage beginnt. Hier fließen nun die Strategien der Selbstinszenierung mit der Aufdeckung des Momentes der Objektwerdung, des kleinen Todes und der Objektproduzierung vor dem Hintergrund der Thesen Roland Barthes und des Aufbrechens der Zeit im Augenblick des Auslösens zusammen. Der Glaube an die inhärente Macht des Mediums der Fotografie, die Wahrnehmung zu erweitern und das Verborgene zu enthüllen, sorgt somit auch bei aller zeitgenössischer Kritik für eine vermeintliche Beglaubigung des modernen Spiritismus und zu einer Stiftung von Evidenz durch den allgemeinen Konsens der Objektivität der Fotografie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.